Der Juli war ein wirklich sehr verspielter Monat bei mir und er war auch sehr interessant, weil es war sowohl Altes als auch Neues dabei und zum Teil sogar richtig alte Sachen. Also wir schauen mal rein, was bei mir los war im Juli in den Brettspielnotizen. Hi ho und herzlich willkommen zur Ausgabe Juli 2023 der Brettspielnotizen. Ja, ich weiß, es ist schon ganz schön spät im Monat August, aber manchmal sind die Umstände eben so, dass man irgendwie nicht so dazu kommt und es war jetzt ja auch gerade Urlaubszeit und so weiter und so fort. Also auch sonst eine Menge los gewesen und deswegen lasst uns doch mal reinschauen, was ich so gespielt habe im Juli. Und es fing gleich sehr turbulent an, muss ich sagen. Gleich zu Beginn gab es nämlich eine Partie La Cosa Nostra von Johannes Sich, das Spiel, im Eigenverlag veröffentlicht damals, ich glaube mittlerweile im Vertrieb bei Asmodee, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so ist. Mittlerweile ist er ja auch sehr, sehr bekannt geworden durch sein sehr schönes Spiel Micro Macro, wo er ja auch ausgezeichnet worden ist für. Und dementsprechend haben wir das alte La Cosa Nostra mal wieder rausgeholt. Worum geht's? Wer es nicht kennt, man kann sich's fast denken. Jeder von uns spielt eine Mafia-Familie und man versucht natürlich mehr Geld zu scheffeln als die anderen. Und das macht man, indem man ja relativ einfach Karten ausspielt. Das heißt also, man heuert Menschen an, die einen unterstützen, oder man gründet neue Geschäfte, die man für die Generierung von noch mehr Geld nutzt natürlich. Und man erledigt Aufträge. Das können dann Raub sein zum Beispiel oder ein Überfall auf ein Juwelier oder sonst irgendwas. Und das Spannende dabei ist, dass dieses Spiel, ja, es hat natürlich Regeln, aber es gibt eigentlich mehr so einen Rahmen vor. Und innerhalb dieses Rahmens kann man dann teilweise sehr kreativ agieren, kann Deals abschließen mit anderen. Und so, glaube ich, hat das Spiel eine unglaubliche Interaktion untereinander. Nur mal ein Beispiel. Also ich möchte jetzt zum Beispiel irgendwas ausführen, was einen Anwalt benötigt beispielsweise. Und dementsprechend muss ich schauen, wer hat denn vielleicht einen Anwalt? Ich habe derzeit keinen unter meinen Leuten und sehe dann, dass mein Bekannter, nennen wir ihn mal Olli, einen Anwalt in seiner Crew hat und frage ihn dann, ob ich den mir mal ausborgen könnte. Das macht er natürlich, wir kennen ja die Mafia, macht er natürlich nicht umsonst, sondern er will eine Gegenleistung dafür haben. Entweder will er jetzt direkt Geld haben, weil er vielleicht ein bisschen klamm ist, oder er sagt, ja, das ist schon okay, du nutzt meinen Anwalt, ich brauche demnächst mal eine Mülldeponie, daher sichere ich die mir jetzt einfach mal bei dir im Gegenzug und dann sind wir quitt. So, und dafür legt man dann sogenannte Dealmarker auf diese Dinge, also beispielsweise ich auf seinen Anwalt und er auf meine Mülldeponie. Das Ganze geht aber auch anders. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, ja, du kannst meinen Anwalt nutzen, ich will aber dafür $5,000 haben beispielsweise oder 3.000. Die habe ich jetzt vielleicht nicht oder ich möchte sie ihm nicht ganz geben. Also sage ich, nee, ich gebe dir 1.000 jetzt und die 2.000, wenn der Auftrag funktioniert. Denn da kann ja auch nochmal was schiefgehen und man bekommt vielleicht gar nicht so viel Geld raus aus dem Auftrag. Und so einigt man sich dann, okay, so machen wir das. Du bekommst jetzt $1,000 sofort und dann eben die restlichen 2.000, wenn der Auftrag funktioniert hat. Nun ist es soweit, der Auftrag wird ausgeführt. Man ordnet diese Aufträge dann immer Gangstern zu, die zur eigenen Familie gehören. Und gehen wir mal davon aus, es geht alles gut. Das heißt, der Auftrag wird positiv. Ich bekomme vielleicht $10,000 aus dem Auftrag und müsste jetzt ja 2.000 abgeben. Aber dieses Abgeben, das ist frei. Das heißt, das Nutzen des Anwalts kann mir nicht verwehrt werden. Aber ob ich die $2,000 dann wirklich bezahle, das kann ich mir auch überlegen und kann sagen, nö, ich zahle dir die 2.000 einfach nicht. Der war nicht so gut, der Anwalt. Und dementsprechend hat das Spiel eine unglaubliche Interaktionskomponente, die natürlich auch so die typischen Mechanismen, die man so auch aus den Mafia-Filmen kennt, beispielsweise immer wieder bedient und geben und nehmen, aber eben auch Vertrauen und so weiter und so fort. Das passiert da alles und man kann natürlich auch die Gegner richtig ärgern, indem man beispielsweise Gangster ausschaltet, die noch Aufträge haben, die noch nicht ausgeführt sind, denn die werden reihum ausgeführt und einer nach dem anderen erstmal. Und ich sag mal so, mit dieser Interaktion muss man natürlich auch irgendwie umgehen können, denn da geht's schon manchmal so ans Eingemachte und man kriegt schon manchmal ganz schön einen vor den Bug geknallt, wenn man da ja gewisse wichtige Aufträge nicht ausführen kann oder eben ja einfach Personen nicht mehr da sind, die man braucht. Nehmen wir mal den Anwalt, der könnte ja auch verprügelt werden. Das kann ja auch ein Auftrag von einem Gangster sein, einen anderen zu verprügeln beispielsweise. Und dann ist er im Krankenhaus, ist deaktiviert für diese Runde, kann also diesen Auftrag nicht mehr erledigen. Und dann wird's natürlich bitter, wenn man in der Planungsphase vorher alles darauf gesetzt hat, diesen Anwalt zu nutzen. Also das Spiel, ich muss sagen, ich lieb's einfach, weil es diese Mafia-Mechanismen ganz toll transportiert. Wir haben es auch mit der Erweiterung ganz vor Haier gespielt. Ja, kann man machen, fand ich jetzt aber gar nicht so gut, also sie ist schon gut, aber ich brauche sie gar nicht unbedingt. Mir reicht das Grundspiel völlig aus, weil da geht schon so viel ab und da passiert schon so viel. Also für alle, die auf solche Form von Interaktion stehen und sich auch nicht scheuen, da irgendwie mal zu sagen, hey, ich ärgere den jetzt mal so richtig oder sie, für die ist das Spiel perfekt. Ja, also das macht wirklich Laune und wenn man sich dann noch so ein bisschen in die Rolle reinbegibt, muss man sagen, auch wirklich cool, dann so ein bisschen in diesem Mafia-Genre auch zu spielen. Also kein Spiel für schwache Nerven, könnte man sagen. Also von daher wirklich nur mit Leuten spielen, die damit auch tatsächlich umgehen können. Dann ging es deutlich ruhiger weiter, denn mit In aller Ruhe ist ein Spiel erschienen, das ja die Ruhe tatsächlich zum Thema hat. Wir möchten segeln, wir spielen kooperativ zusammen und möchten ein Feld, das 6x6 Felder groß ist, zupuzzeln mit Zahlenkarten schlussendlich von 1 bis ich glaube, bis 80 gehen die Karten und die müssen in aufsteigender Reihenfolge gelegt werden, aber nicht unbedingt so, dass immer eine an der anderen liegt. Macht ja auch keinen Sinn bei 80 Karten und 6x6 Feldern, aber es dürfen eben keine riesigen Sprünge drin sein. Das ist ein super tolles Spiel. Uns hat es unglaublich viel Spaß gemacht, weil es so ein bisschen ja das Gefühl von The Game transportiert, wer das kennt. Aber eben nochmal so ein paar zusätzliche Elemente reinbringt. Man kann entscheiden, wann spiele ich welche Karte wohin. Man muss so ein bisschen abschätzen, kann ich die jetzt da mitten reinlegen oder schaffen wir das dann nicht, mit den Karten hochzukommen? Es gibt Situationen, wo man Karten abgeben muss. Beispielsweise, wenn die Sprünge zu groß werden, muss ich die Differenz zwischen den Karten abgeben. Also Beispiel, ich lege neben die 20 eine 22, die Differenz ist 2, muss ich also 2 Handkarten abgeben. Da muss ich mir dann wieder überlegen, welche kann ich denn abgeben? Vielleicht gibt es welche, wo ich sage, okay, die brauche ich eh nicht mehr, die gebe ich gerne ab. Aber man muss bedenken, wenn der Kartenstapel bei jemandem leer ist, dann wird's echt schwer. Man sollte also nicht leichtfertig Karten ablegen, sondern sich das wirklich dann gut überlegen. Es ist ein tolles designtes Spiel, es ist ein toll illustriertes Spiel, es hat uns unglaublich abgeholt. Im Grundpackage sind auch schon ein paar kleine Erweiterungen dabei, die das Spiel nochmal ein bisschen schwerer und komplexer machen. Also mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und ja, vielleicht wird es The Game als Absacker bei uns ein bisschen ablösen. Ich bin gespannt, wie es nach vielen mehr Partien aussehen wird. Ich glaube, jetzt waren es 4, 5 hintereinander, die wir gespielt haben. Das hat also wirklich viel Spaß gemacht. Ob das so bleibt, bleibt natürlich dann abzuwarten. Zumal das Spiel auch deutlich mehr Platz braucht als The Game. The Game kann man ja im Endeffekt auf einem Bistrotisch spielen. Das wird mit dem eben nicht ganz funktionieren, weil man eben ein relativ großes Raster auslegen muss. Ja, und dann habe ich endlich auch Beer and Bread gespielt. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel von Scott Almers. Und es ist eine Art, ja, es ist ein Drafting-Spiel, kann man sagen, denn man reicht die Karten in einigen der Runden zumindest hin und her. Und das hat eine unglaubliche, ja, finde ich, Komplexität. Komplexität ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber es dauert einen Augenblick, bis man gerafft hat, was da tatsächlich passiert und worauf man zu achten hat. Und das ist gar nicht so leicht. Denn am Ende geht es darum, natürlich möglichst viel Brot und zu backen und Bier zu brauen, so rum. Und damit eben Punkte zu machen. Nur der Gag an der Sache ist, es wird die Punktzahl gewertet, die weniger ist. Das heißt also, wenn ich beispielsweise nur ein Brot backe, was 9 Punkte wert ist und ganz viel Bier braue, was 20 Punkte wert ist, dann zählen für mich am Ende die 9 Punkte im Vergleich zum anderen. Das heißt also, hier möchte ich auch eine Balance herstellen. Das heißt, ich darf nicht zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen machen. Und das macht das Ganze wirklich sehr spannend. Es gibt da ein paar ganz interessante Mechanismen in dem Spiel. Ist auf jeden Fall was, wer auf so Zwei-Personen-Spiele steht, die ja ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben als jetzt so ganz einfache Kartensachen oder so, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich fand es wirklich gut und habe das jetzt auch wirklich schon ein paar Mal gespielt. Ich meine, ich hätte es auch jetzt im August nochmal gespielt. Also wirklich auch ein gutes Spiel, was ich erstmal jedem ans Herz legen kann, der nach einem Zwei-Personen-Spiel sucht. Ich finde es grandios. Ist ja auch jetzt schon, naja, in unserer Sicht immer in unserer Brettspiel-Bubble würde man sagen, das ist ja ein alter Hut. Ist natürlich aus dem letzten Jahr, aber für mich war es immer noch neu, weil ich habe es endlich zum ersten Mal gespielt. Von daher, also ich freue mich auf noch weitere Partien und mir hat es wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Dann gab es noch eine Runde Planet Unknown, das habe ich auch ein paar Mal gespielt in dem Monat Juli. Ist für mich immer noch ein super Spiel, ein ganz tolles Gateway-Game, was ein bisschen Komplexität drin hat und was vor allem eins bietet, eine unglaubliche Varianz in dem, weil ich eben die Möglichkeit habe, einfache Pläne zu spielen, komplexe Pläne zu spielen oder auch einfache Firmen zu spielen oder auch da ein bisschen mehr Komplexität reinzubringen. Und ich kann nur sagen, ich habe das dann so gemacht, dass ich gegen jemanden, der es noch nie gespielt hat, ein komplexeres Feld genommen hat und es war wirklich, wirklich schwerer. Das muss man sagen. Ich habe erst gedacht, das wird ja eigentlich leichter, aber nein, es wird wirklich schwerer und es hat mich wirklich viel mehr Gehirnschmalz gekostet, da überhaupt in die Nähe der Punkte zu kommen. Also auch weiterhin eines der Spiele, was ich sehr gerne spiele. Dann gab es eine Partie Karal, erschienen bei Funtail Games, ein Spiel von Klaus-Jürgen Wrede. Man baut Pyramiden im Endeffekt in Südamerika und hat ein paar ganz spannende Mechanismen. Ich habe es zum ersten Mal gespielt und auch nur zu zweit und will es unbedingt dann nochmal mit mehreren spielen, weil es eben auch so einen Rundlaufmechanismus hat. Also man läuft quasi um den Spielplan rundherum mit seinem Architekten und versucht da möglichst effizient viele Pyramiden zu bauen. Gar nicht so leicht das Ganze und mir hat es irgendwie gefallen. So richtig umgehauen, muss ich sagen, hat es mich nicht. Aber ich gebe dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance mit mehr Personen, weil ich glaube, dass es zu zweit einfach nicht so gut ist wie zu dritt oder zu viert. Da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie sich das dann anfühlt. Ja, ich sagte ja schon, ich habe im Juli echt relativ viel gespielt. Ein Spiel habe ich noch gespielt, was auch ja relativ neu ist, aber eigentlich schon ganz alt ist. Es ist erschienen jetzt bei Huch nochmal in einer ganz neuen Schachtelform, glaube ich auch, nämlich Onirim, ein Solo-Kartenspiel. Und Onirim ist einfach ein super Spiel. Also ich finde es so ein Wahnsinnsspiel, weil es eine Leichtigkeit hat, eine Einfachheit hat, wenn man erstmal die erste Partie hinter sich hat und die ist auch schon nicht schwer, aber dann merkt man, darauf kommt es an. Und dabei gibt es dann auch unglaublich viele Erweiterungsmodule in dem Paket gleich mit dazu. Das macht das Spiel auch nochmal wertiger, finde ich, weil man dann eben sagt, okay, das Grundspiel beherrsche ich jetzt lege ich eine Schippe drauf und mache es eben eine Spur schwerer oder ändere ein paar Dinge, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Reiz für mich rauszuholen. Dann war ich endlich im Plays Brettspielcafé in Frankfurt. Das habe ich schon lange, lange, lange vor mir hergeschoben. Endlich konnte ich es mal realisieren, dort vorbeizuschauen. Es war auch ein launiger Abend und ich muss sagen, es hat mir wirklich gut gefallen. Wir konnten draußen sitzen, es war schön warm und wir konnten da auch relativ lange spielen, weil es noch lange hell war und haben dort ganz einfache Dinge gespielt, nämlich einfach mal Cascadia beispielsweise, zwei Partien oder drei und ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist, aber so ein bisschen das Tic-Tac-Toe-Thema aufgreift, nämlich Pocket Ops. Kann ich auch mal Leuten empfehlen, die nach so kleinen Zwei-Personen-Spielen suchen, die so ein bisschen vielleicht anders sind als andere Spiele und mir gefällt das immer ganz gut und ist ein schönes Warm-up für so ein Zwei-Spieler- oder Spielerinnen-Abend. Cascadia ist natürlich auch ein Hit weiterhin, muss ich sagen. Spiele ich sehr, sehr gerne. Das spielt sich sehr, sehr schön und locker und leicht und macht mir persönlich immer noch extrem viel Spaß. Und das Plays Brettspielcafé, muss ich sagen, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ganz unkomplizierte Atmosphäre. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Man kann sich Spiele auch erklären lassen natürlich. Es gibt eine ganz tolle Kollektion von Spielen. Auch da empfehle ich einfach mal vorbeizuschauen. Und ich packe mal einen Link in die Shownotes. Da haben nämlich Julia und Stefan von Spiel doch mal auch eine schöne, ich nenne es mal eine Dokumentation drüber gedreht. Und die kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Weiter ging es mit meiner ersten Partie Frostpunk. Das war so ein bisschen zum Reinkommen, ehrlich gesagt. Wir haben relativ lange gebraucht, um alles aufzubauen. Ist ja ein sehr ausladendes Spiel eigentlich mit sehr, sehr viel Material. Wir mussten erstmal so ein bisschen nochmal durchsortieren und durchschauen, so was gehört jetzt eigentlich wohin, was brauchen wir, was kann weg. Und haben dann da einfach mal so die erste Partie runtergespielt. Und das ist wirklich schwer. Das muss ich wirklich mal sagen. Wir haben angefangen zu spielen und haben dann auch gleich munter drauf losgebaut und dies und das und so weiter und haben dann gemerkt, verdammt, wir brauchen ja vor allem Schlafplätze. Wir haben also gar nicht so genug Schlafplätze gehabt für die ganzen Menschen dann, die wir da hätten versorgen müssen. Das war ein bisschen schwierig, muss ich sagen, da auch reinzukommen, weil es halt auch echt viel Zeug ist und viele Tableaus und viel Micromanagement, was man betreiben muss. Allerdings auf der anderen Seite, wenn man das erstmal ich nenne es mal erarbeitet hat, weil es ist ein bisschen Arbeit, ist es schon, ehrlich gesagt. Aber wenn man das mal geschafft hat und die ersten Runden gespielt hat, dann läuft es sehr schnell, weil eigentlich ist es sehr schön aufbereitet alles. Man hat erstmal ein paar Fragezeichen, aber die lösen sich dann. Und gerade in der ersten Partie habe ich schon gemerkt, das war falsch. Das hätte ich anders gemacht, das hätte ich anders gemacht. Und das hat mich total erinnert an diese Computerspiele auch, wo man, es ist ja schlussendlich ein Computerspiel, wo man dann eben merkt, Level nochmal neu starten, jetzt mache ich es mal andersrum. Da gehe ich mal links rum statt rechts rum, da baue ich mal nicht das, sondern das und so weiter und so fort. Achte auf andere Dinge und genau so ist das hier auch vom Feeling. Es ist ganz prima transportiert, muss ich sagen, und das Spiel ist sehr, sehr herausfordernd und sehr, sehr schwer, meines Erachtens. Vielleicht seht ihr es anders, ich weiß nicht, wer es von euch schon gespielt hat, kann ja mal irgendwo kommentieren, wie schwer es denn wirklich ist, wenn man vor allem ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Also die erste Partie hat mir schon Spaß gemacht. Dann einer meiner Klassiker. Ich habe ja in Top Shelf drüber gesprochen, habe ich mal wieder Carcassonne gespielt. Einfach ein geiles Spiel. Also da muss ich sagen, das ist Klaus-Jürgen Wredes einfach bestes Design bisher. Da kommt auch nicht viel dran. Ich habe es mit meinem Sohn gespielt, der ist jetzt 12 und der hat auch direkt gewonnen. Der hat das auch zum ersten Mal gespielt und dem hat es auch Spaß gemacht. Das haben wir gleich zweimal gespielt im Urlaub. Auch das war sehr, sehr gutes Spiel wieder. Und was einfach zeigt, auch die alten Spiele müssen immer wieder gespielt werden, denn die sind einfach auch gut. Ja, und dann gab es noch einen großen Spieleabend. Da möchte ich jetzt mal ein Spiel hervorheben, nämlich Union Pacific ist ein Eisenbahnspiel, ein bisschen älter schon. Da gibt es auch eine Reinkarnation, das heißt dann Airlines Europe. Und Union Pacific versuchen wir eben Eisenbahnstrecken zu entwickeln und mit unseren für unsere Firmen zu sichern. Und das Spannende dabei ist, es gibt nicht die Firma, die man hat, sondern man hat eben Anteile an verschiedenen Firmen und dementsprechend realisiert man dann gegebenenfalls auch eben andere Strecken über einen Kartenmechanismus. Relativ vorwärts, aber hat auch schon seine Kniffe, dadurch, dass man nicht einfach überall hinbauen kann, nicht alle Strecken können überall hingebaut werden, also nicht alle Gesellschaften können überall hinbauen, das wird so ein bisschen durch die Karten vorgegeben, beziehungsweise durch die Strecken. Und am Ende geht es natürlich darum, auch Firmenanteile zu haben an den entsprechenden Firmen. Und ich fand es wirklich gut, muss ich sagen, hat mir schon gefallen. Klar, wenn man sich das jetzt anguckt von der Optik und so her, ist es natürlich nicht so wie jetzt die modernen Spiele, sondern es ist natürlich vom Design her ja so ein bisschen altbacken und so ein bisschen einfach. Aber am Ende des Tages ist das gar nicht so wichtig, denn in dieser Sechserrunde, in der wir das gespielt haben, wirklich zu sechst, war trotzdem so viel los und zwar so viel zu schauen und es ist so viel passiert. Man hat sich geärgert, dass jemand eben eine Strecke gebaut hat, die man selber bauen wollte oder einem Anteile weggeschnappt hat oder was auch immer. Und dementsprechend, muss ich sagen, hat es mir echt gut gefallen. Ich werde mir jetzt auch nochmal Airlines Europe angucken und das auch nochmal im Vergleich ansehen, wie denn das ist. Vor allem, das werde ich mir auch nochmal ein bisschen detaillierter angucken. So viel kann ich schon mal verraten, aber nicht bei mir im Podcast. Also, da könnt ihr mal gespannt bleiben. Da ist schon was geplant, die zwei Spiele nochmal so ein bisschen anzuschauen. Aber dazu dann später mehr in einem anderen Podcast. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Fast 20 Minuten habe ich jetzt hier gesabbelt. Von meinen Spielen im Juli waren auch noch ein paar andere kleinere Sachen dabei. Und wir haben zum Beispiel auch noch Everdell gespielt im Juli. Auch wirklich ein cooles Spiel, was Spaß gemacht hat, wo aber sich auch gezeigt hat, es hat schon auch seine Tücken. Wenn man, sag ich mal, nicht die spannenden Kombinationen kriegt, fühlt sich's erstmal ein bisschen komisch an. Zum Ende hin geht sich das dann meistens aus, sodass man dann eben doch merkt, so okay, wir wachsen dann doch, was so die Punkte angeht, irgendwie doch näher zusammen als gedacht. Aber Everdell für mich auch immer wieder ein sehr, sehr cooles Spiel. Und da muss ich es endlich mal schaffen, den Solo-Mechanismus zu spielen. Da wird mich Solo Manolo jetzt schimpfen. Der hat das nämlich, glaube ich, letztens wieder gemacht. Also von daher, das muss ich dringend mal tun, denn das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Das war's von mir erstmal mit den Brettspielnotizen für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen gut unterhalten, den ein oder anderen Tipp vielleicht dazu gegeben. Und mich würde auch mal interessieren, was spielt ihr denn noch so an älteren Spielen, so wie ich das jetzt mit Union Pacific hatte oder mit Carcassonne auch oder sowas. Weil ich finde es immer so schade, wenn solche Spiele dann so ganz in Vergessenheit geraten und eigentlich ja doch irgendwie immer noch gut sind. Also ich vermute mal, Carcassonne wird schon noch viel gespielt. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch ganz viel, wo man sagen kann, oh, das ist vergessen gegangen, aber eigentlich ist es ein gutes Spiel. Würde mich mal interessieren. Schreibt es irgendwo in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Macht's gut und bis bald. Ciao.